Heimkind, oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Und Bettina, das ist die letzte Folge für diese Staffel.
Ja, die Zeit ist super schnell vergangen. Wahnsinn, einfach, dass es schon die sechste Folge wieder ist.
Ja, wer mich gerade nicht sieht, ich mache eine kleine Schippe und habe auch ein kleines Tränchen im Knopfloch. Aber wir haben uns natürlich eine richtig spannende Folge zum Schluss aufbewahrt und diese Folge lässt dann auch noch einiges an Anknüpfungen offen, weil es da noch einiges zu lesen gibt. Und zwar wird es heute etwas wissenschaftlicher. Zu Gast sind Antonia Dahlmeier und Laura Meyer-Stolte, heute digital zugeschaltet. Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bielefeld, genauer gesagt an der Fakultät für Erziehungswissenschaften. Die Backhaus Kinder- und Jugendhilfe hat nämlich in den vergangenen rund 2 Jahren eng mit der Uni Bielefeld zusammengearbeitet und als Praxisfeld für eine gemeinsame Studie gedient. Super spannend und wir wollen heute mal einen genaueren Blick auf diese Zusammenarbeit werfen, die Studie vorstellen und auch so ein paar zentrale Erkenntnisse diskutieren. Ich sage das direkt vorweg, die Ergebnisse der Studie können auch eingesehen werden. Wir werden den Link dazu, zu den Papern, wie man das so wissenschaftlich nennt, in den Shownotes zu dieser Folge auch teilen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Antonia und Laura, schön, dass ihr heute da seid. Mögt ihr euch unseren Hörern einmal kurz vorstellen und ja auch nochmal zu eurem beruflichen Hintergrund was erzählen und dann kommen wir danach zur Studie, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Genau, mein Name ist Antonia Dahlmeier. Ich habe soziale Arbeit studiert, bin Sozialarbeiterin, habe 2 Jahre auch in der ambulanten Eingliederungshilfe für Menschen mit Psychiatrieerfahrung gearbeitet und habe mich dann nochmal entschieden, meinen Master in Erziehungswissenschaft zu machen, den ich genau vor einem Jahr abgeschlossen habe, ein bisschen länger schon, und seitdem in dem Projekt BEWA arbeite. Bin so mittendrin quasi eingestiegen, nach, ich glaube, so 1,5 Jahren waren es dann. Genau.
Ja, danke für die Einladung in den Podcast. Ich heiße Laura Meyer-Stolte und ich habe auch wie Antonia soziale Arbeit studiert im Bachelor und habe dann auch nach dem Bachelor ein Master in Erziehungswissenschaft gemacht und bin dann irgendwie an der Uni geblieben, wie sich das ja manchmal ergibt, ohne dass das vielleicht geplant ist. Und es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, in dem BEWA-Projekt, also in einem Forschungsprojekt, direkt von Beginn an anzufangen als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und es sind tatsächlich schon jetzt im Mai 3 Jahre, also es sind fast 3 Jahre, die ich jetzt an dem Projekt arbeite. Und neben der Arbeit im BEWA-Projekt bin ich mit meinem Dissertationsprojekt befasst. Das ist thematisch nochmal ein bisschen anders gelagert und trotzdem bereichern sich die Arbeit in dem Projekt und die Arbeit an der Dissertation sehr. Und ich konnte bis jetzt auch viel aus dem Projekt für meine Dissertation lernen. Das vielleicht so zum beruflichen Werdegang.
Ihr habt jetzt schon das BEWA-Projekt angesprochen. Da weiß natürlich keiner, was das ist. Vielleicht könnt ihr das einmal kurz erklären.
Genau, BEWA ist ein Akronym und steht für Bedingungen gelingender Praxis, eine wissenschaftliche Evaluation stationärer Angebote der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Und das ist der Titel des Forschungsprojektes. Und weil der eben doch ein bisschen sperrig ist, nutzen wir eigentlich nur die Kurzbezeichnung BEWA, um über das Forschungsprojekt zu sprechen.
Könnt ihr uns mal einen verständlichen Überblick über die Studie geben? Also genau, ich dachte jetzt, es läuft so seit 2 Jahren. Ich habe, glaube ich, etwas den Überblick verloren. Ihr habt natürlich auch im kleineren Rahmen schon vorher angefangen. Ja, was ist das genau für eine Studie? Wie ist Backhaus da? Welche Rolle hat Backhaus da als Träger übernommen, als Forschungsfeld? Dann nimmt uns doch mal als Laien so ein bisschen mit.
Ja, also das Forschungsprojekt ist so zustande gekommen, dass die Backhaus Kinder- und Jugendhilfe auf Paul Metscherill zugegangen ist. Professor Dr. Paul Metscherill hat jetzt die Projektleitung inne und hat eben eine Professur hier an der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Und die BKJH ist auf Paul Metscherill zugegangen mit der Frage, ob es die Möglichkeit für eine Kooperation geben könnte. Und so ist eigentlich dieser Prozess, ein Prozess gestartet, in dem es darum ging, wie könnte so ein Forschungsprojekt aussehen. Und es ist dann ein Kooperationsvertrag erarbeitet worden, in dem ausgehandelt wurde, worum kann es da eigentlich gehen und was wünscht sich vielleicht auch die BKJH, welches Interesse gibt es eigentlich, so eine Studie zu machen. Und im Endeffekt ist dabei herausgekommen, dass im Zentrum dieses Forschungsprojektes die Frage nach Gelingen und Gelingensbedingungen pädagogischer Praxis steht. Also dazu forschen wir und darum geht es im Kern. Und das Forschungsprojekt ist angelegt als eine formative Evaluation. Das klingt vielleicht erstmal sperrig, soll aber zum Ausdruck bringen, dass es nicht die Idee ist, dass wir zum Ende der Studie Ergebnisse präsentieren. Das machen wir auf jeden Fall auch. Aber dass schon während der Projektlaufzeit es eine enge Kooperation zwischen der BKJH und dem BEWA-Forschungsprojekt gibt. Und das haben wir zum Beispiel in Form von Workshops bisher gemacht. Also auch letzte Woche fand ein Workshop statt, den wir veranstaltet haben, wo wir Impulse in die BKJH geben zu dem, was wir so machen und was wir so für Impressionen haben und kommen dazu in den Austausch. Also es gibt von Beginn an und während der gesamten Projektlaufzeit eben eine enge Kooperation und auch einen engen Austausch. Und diese Frage nach Gelingen, das ist auf jeden Fall auch noch wichtig, ist auch ausgehend von so einer Idee, dass es für pädagogische Praxis nicht eine Schablone gibt, also dass pädagogische Praxis irgendwie nach einem Schema F funktionieren kann und die Frage nach Gelingen so ein bisschen offener ist, als vielleicht eine Frage nach bestimmten Handlungskonzepten. Also das, was wir am Ende vielleicht präsentieren als Ergebnisse, ist eher eine Art von Reflexionswissen, das für die BKJH genutzt werden kann, um auf eigentlich allen Ebenen, also auf der organisationalen Ebene und auf der Ebene pädagogischer Praxis, ins Nachdenken, ins Reflektieren und in den Austausch zu kommen.
Ich kann mich noch an einen der ersten Workshops erinnern, in der Akademie in Präsenz. Ich glaube, es war November 24. Es war auf jeden Fall kalt und ist auch schon etwas länger her. Und ich war Teil des Workshops in dem Bereich Wohngruppen. Und ich kann noch sagen, damals, als ich teilgenommen habe, während des Workshops ist schon ganz viel passiert, aber tatsächlich auch danach. Also ich habe mir ein paar Stellen der Paper nochmal durchgelesen und musste immer wieder auch an diesen Workshop denken. Da waren Gewalterfahrungen oder auch Gewalt in der Arbeit ein Thema. Und obwohl es nur so ein kurzer Impuls war, hat es schon was ausgelöst und hat auch dafür gesorgt, dass ich auch darüber hinaus nachdenken musste.
Ich überlege gerade, ob wir vielleicht noch einmal kurz auch die Backhaus-Kinder- und Jugendhilfe an der Stelle skizzieren müssen, falls man wirklich jetzt nur mal in diese Folge reinhört, also was die Angebote von Backhaus oder der BKJH, wie wir das hier oft sagen, also der Backhaus-Kinder- und Jugendhilfe überhaupt sind. Möchtest du das einmal machen, Bettina?
Ja, wir sind ein stationärer Kinder- und Jugendhilfeträger und wir haben zwei Bereiche, in denen junge Menschen untergebracht sind, die unter dem Paragraphen 34 im SGB 8 oder aber 35 SGB 8 untergebracht sind. Das ist einmal der Bereich Profifamilie, den wir ja auch schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast vorgestellt haben. Bedeutet also, dass pädagogische Fachkräfte oder Menschen, die eine pädagogische Ausbildung haben, im familiären Kontext einen jungen Menschen oder auch mehr junge Menschen bei sich zu Hause aufnehmen. Und darüber hinaus haben wir auch den Bereich der Wohngruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber auch dazu haben wir ja schon eine Folge, wo wir nochmal vorstellen, wieso wir so viele verschiedene Wohngruppenformen haben, in denen halt auch junge Menschen minderjährig, aber auch übers 18. Lebensjahr hinaus betreut werden. Und auch in den Wohngruppen arbeiten sehr viele unterschiedliche pädagogische Fachkräfte, also mit unterschiedlichen Ausbildungen, aber mittlerweile auch einige Personen, die keine pädagogische Grundausbildung haben, die aufgrund von bestimmten Rahmenbedingungen auch im Wohngruppenkontext arbeiten können, aber dann bei uns in der Einrichtung unterschiedliche Fortbildungsangebote nochmal durchlaufen, um da auch Fachwissen zu erlangen, aber wie gesagt, keine pädagogische Grundausbildung haben.
Genau, und Backhaus gibt es dann in diesem Jahr tatsächlich auch schon seit 50 Jahren. Und ich glaube, daraus ist dann auch so ein bisschen der Wunsch oder auch so ein Gefühl entstanden, lass uns mal draufschauen mit wissenschaftlicher Begleitung, wo wir so stehen, Dinge, die man vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht, wie man so schön sagt. Wo gibt's da vielleicht Reibungen? Und da seid ihr dann eben mit eurem Forschungsprojekt dazugekommen. Und ja, wie war die Studie dann methodisch genau aufgebaut? Also wie habt ihr die BKJH dann auch als Forschungsfeld für euch benutzt sozusagen?
Also vielleicht übergeordnet ließe sich dazu sagen, dass das Forschungsprojekt ein qualitatives Forschungsprojekt ist. Das heißt, uns ging es nicht darum, wie vielleicht in quantitativer Forschung, darum, möglichst viele Interviews zum Beispiel zu führen. Wir haben eine größere Zahl an Interviews geführt, aber vielleicht jetzt nicht so eine riesige Zahl, wie es in quantitativer Forschung vielleicht ein Ziel wäre, mit einer Idee, dass es da sowas wie einen repräsentativen Blick auf das gibt, was die Menschen gesagt haben, sondern dass wir davon ausgehen, dass wir auch mit wenigen Interviews und anderen Eindrücken schon eine ganze Menge über das erfahren, was für die Menschen, die im BKJH-Kontext leben und arbeiten, wichtig ist. Also es ist eine qualitative Forschung. Und wir haben Verschiedenes gemacht. Also wir waren mehrmals in Meppen vor Ort und haben uns auch wirklich mal so einen Überblick verschafft. Wie ist das denn eigentlich so, in den verschiedenen Kontexten zu sein und sich dort aufzuhalten? Und haben dazu ethnografische Notizen gemacht. Also wir haben aufgeschrieben, was wir für Eindrücke haben, wie wir uns eigentlich dabei gefühlt haben, wie das für uns eigentlich so war. Also sowas haben wir gemacht. Und dann haben wir Interviews eben geführt, die schon auch ziemlich im Zentrum dieser Forschung stehen. Also wir haben mit Mitarbeiterinnen aus den Wohngruppen, aber auch aus den Profifamilien gesprochen und auch mit jungen Menschen in den verschiedenen Kontexten. Dann haben wir Workshops veranstaltet, die ja schon angesprochen wurden, zu verschiedenen Themenschwerpunkten mit interessierten Mitarbeiterinnen. Und wir haben die Texte zum Beispiel zu den Workshops auch schon während der letzten Monate versendet, um dazu auch in Resonanz zu gehen. Und mit diesen Interviews, die wir geführt haben, haben wir so gearbeitet, dass wir mit dem Transkript der Interviews gearbeitet haben, also mit der Abschrift sozusagen, also mit dem Text. Und wir arbeiten mit so einer Art interpretativen Praxis mit diesen Interviews. Das heißt, wir lesen uns die Interviews durch und schauen, was kommen da eigentlich so für Themen auf. Und uns geht es da nicht darum, irgendwie die Wahrheit herauszufinden oder irgendwie einen Tatsachenbericht oder was könnte die Interviewerin gemeint haben. Das ist eher nicht das, was uns interessiert. Sondern wir gehen davon aus, dass in jedem Interview es dann sowas wie einen eigenen Sinn gibt, einen eigenen sozialen Sinn. Also, dass wir aus jedem Interview etwas darüber erfahren, was im Kontext der BKJH wichtig ist, was wichtige Themen sind, wichtige Themenzusammenhänge. Und wir gehen aber auch davon aus, dass das, was wir in diesem Kontext erfahren, auch für andere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe relevant ist. Und es ist natürlich super, dass in der BKJH eben, wie ihr das gerade schon angesprochen habt, auch wirklich jahrzehntelange Erfahrungen sind, auf die Menschen zurückblicken. Und genauso ist es natürlich interessant, mit Mitarbeiterinnen zu sprechen, die eben vor kurzem angefangen haben. Und so haben wir doch ein ziemlich breites Bild bekommen, würde ich sagen, von dem, was Menschen wichtig finden und was Menschen wichtig ist und was die Menschen bewegt in der BKJH auf den verschiedenen Ebenen.
Wie war denn das Gefühl der Zusammenarbeit? Also ja, in so Workshops zum Beispiel, hattet ihr das Gefühl, dass die Mitarbeitenden aus Wohngruppen und Profifamilie das gut annehmen konnten, auch vor Ort direkt irgendwie, wie du gerade auch schon sagtest, Bettina, vielleicht schon so die ersten Aha-Momente hatten, dass einfach auch mal so ein Raum vielleicht da war zu reflektieren? Ich war bei keinem dieser Workshops dabei, aber ihr habt da bestimmt ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen.
Ja, absolut. Also ich war ja auch schon bei den ersten Workshops dabei und habe dann ja in einer anderen Rolle, in der Moderationsrolle, dann die weiteren Workshops auch mitgegeben. Und ja, mein Eindruck, Laura ergänzt mich gerne, ist, dass wirklich ein total reges Interesse an dieser Studie, was wir da überhaupt so machen, was sich vielleicht auch die Einrichtung dabei gedacht hat, daran besteht, aber vor allem auch ein ganz reges Interesse an dem Austausch, an einem reflexiven Austausch besteht. Und das auch immer wieder ein Aspekt ist, der uns ja im Kontext, in der Beschäftigung dieser Studie begegnet, dass Räume die als vielleicht eher als eine Möglichkeit der Distanzierung zur unmittelbaren Praxis, als Distanzierung zum Unterhandlungsdruck jetzt gerade auch zu stehen, genau, als total wertvoll und ja, bewertet werden. Und ja, das etwas ist, was sich einfach gewünscht wird. Und dementsprechend waren ja alle MitarbeiterInnen, die an den Workshops teilgenommen haben, wirklich rege dabei mit spannenden Impulsen. Also es war für diese Studie total bereichernd, diese Workshops zu halten, weil nochmal so viele neue Aspekte auch für uns dazu kamen, die ja wiederum auch den weiteren Weg der Forschung beeinflusst haben. Ne? Also worauf legen wir jetzt eigentlich auch den weiteren Fokus, auf welche Aspekte, auf welche Themen, die auch immer wieder aufkommen. Und in dem Sinne ja auch uns eine Idee von zum Beispiel sowas wie Gelingensbedingungen auch weitergegeben haben, als dass dieser Bedarf nach Räumen des Austausches einfach ein sehr großer zu sein scheint und es vielleicht daran auch im unmittelbaren Alltag der pädagogischen Praxis manchmal auch fehlen kann.
Ich glaube, dass es einfach sehr schön ist, wenn so auf so einer Metaebene der Raum da ist, sich mal auszutauschen und dass nicht eines dieser wöchentlichen, ja, wie nennt ihr das?
Teamsitzungen,
Erziehungskonferenzen, wo dann ja auch immer irgendwie vielleicht die Vorgesetzte mit dabei ist und man so das Gefühl hat, man wird da vielleicht auch in dem Moment bewertet, sondern dass das auf neutralem Boden zwar auch die BKJH als Forschungsfeld, aber wenn man jetzt auch wirklich mit Leib und Seele als Pädagogin, Pädagoge in diesem Spektrum unterwegs ist, dass du das Gefühl hast, ich kann jetzt hier vielleicht auch wirklich was bewegen, ich kann hier offen und frei sprechen, vielleicht nutzt das auch noch was für meine Berufspraxis hier in der Zukunft. Und es war ja halt auch, also auch wirklich ein freier und neutraler Boden, nicht, dass da irgendwie jemand daneben saß und wehe, du sagst jetzt hier was Falsches, ne? Also das möchte ich auch einmal betonen. Es ging uns hier nicht darum, dass am Ende dabei rauskommt, dass Backhaus total toll ist und wir das hier seit 50 Jahren super machen, so wie dann manchmal so diese Studien von irgendwelchen super Arbeit, also große Konzerne, die dann selbst Studien beauftragen, damit es am Ende heißt, diese Produkte müsst ihr unbedingt kaufen, das ist das Beste und super wirkungsvoll. Darum ging es hier wirklich überhaupt nicht. Also es war eine kritische Selbstreflexion, ganz neutral, jeder durfte da so reden und sein und sagen, was er möchte. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, auch was dann da so ein bisschen dabei rumkommt. Also wir haben jetzt zwischen den Zeilen schon so ein bisschen auch darüber gesprochen, wie die Studie aufgebaut war und auch welche Zielsetzung ihr damit hattet, nämlich halt eben nicht konkrete Handlungsempfehlungen zu geben. Vielleicht, wenn das für euch okay ist, würde ich direkt mal zu den Themen übergehen, die dabei zutage gekommen sind. Und ich habe mich ja auch ein bisschen vorbereitet, aber ihr dürft es gerne nochmal erklären. Ich weiß, dass drei größere Themenfelder aufgepoppt sind im Rahmen der Studie und ein Themenfeld war das Thema Regeln.
Ich würde gerne noch einmal kurz bei dir gerade anschließen.
Ja, gerne.
Weil du sagst auch, dass Mitarbeitende sehr auch interessiert waren und das angenommen haben. Würde ich gerne nochmal eben wieder in die Perspektive der Mitarbeitenden gehen, weil es mir ja ähnlich erging. Also im Alltag, wenn wir Teamsitzungen haben, wenn wir Erziehungskonferenzen haben, wir beschäftigen uns ja auch oft mit den jungen Menschen und schauen sehr drauf, wie ist der Wirkungskreis, in dem wir gerade unterwegs sind mit den jungen Menschen. Wo müssen wir nochmal genauer hinschauen? Wir gehen da in die Selbstreflexion, aber es ist ja oft sehr fokussiert auf das Thema, auf das Zusammenleben oder die Arbeit mit den jungen Menschen. Und ich hatte das Gefühl, in diesen Workshops und bei der Studie kommen noch weitere Dimensionen rein. Zum Beispiel auch, welche gesellschaftlichen Veränderungen haben wir? Wir sind erneut womöglich mit Kürzungen konfrontiert. Was bedeutet das auch in unserer Arbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, wenn dieser Druck auch nochmal von außen kommt, sage ich mal, also Druck auf dem Kessel, den wir ja irgendwie spüren in unserer Arbeit, der aber oft gar nicht so Raum einnehmen kann, wenn wir diese Konferenzen haben, weil die in unserer Arbeit sehr knapp bemessen sind, weil unsere Hauptaufgabe nun mal am Kind ist und nicht Erziehungskonferenzen oder Teamsitzungen. Und da hatten wir einen Raum, um auch darüber in den Austausch zu kommen. Wie empfinden wir das? Und was sind das auch für Hürden, denen wir alltäglich begegnen? Und was macht das mit uns und unserer Arbeit? Also das würde ich da gerne auch nochmal anfügen. Wie wertvoll das auch in dem Moment war, in diesen Workshops.
Ja, und vielleicht auch gerade im Anschluss daran, das spiegelt dann ja auch genau eine Idee von Bewer auch wieder, was sich in dem Begriff der Gelingensbedingungen auch wiederfindet. Also, dass sich das einzelne pädagogische Handeln, wie du es gerade beschrieben hast, wo es sich vielleicht sehr auch gerade um die spezifische Beziehung auch zu den jungen Menschen dreht, im einzelnen Handeln, in Teamgesprächen, dass sich das ja in einem Kontext vollzieht. Und dieser Kontext ist einmal ja vielleicht auf der kleineren Ebene in dieser Wohngruppe, aber auch in der Organisation und auch im breiteren gesellschaftlichen Kontext. Und diese Art der, wie du es gerade genannt hast, auch ja auf so einer Metaebene vielleicht zu reflektieren, um genau mit dem, womit man eigentlich tagtäglich selbstverständlich auch agiert, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, das sind so, ne, so Aspekte wie Familie oder wie Bindung, so, was das vielleicht aber eigentlich aus so einer Metaperspektive dann auch bedeutet oder bedeuten kann. Und dass, genau, die spezifischen Handlungen immer auch eingebettet sind in ihrem Kontext. So.
Genau, wir wollten auf die Themenfelder eingehen, aber danke, dass ihr das auch nochmal gesagt habt, weil ich glaube, um das zu verstehen, man steigt so direkt jetzt ein in dieses Thema, wir wissen ja auch, worum es geht, aber auch wenn man jetzt zum ersten Mal davon hört, so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, worum es hier eigentlich ging, und ich hoffe auch Lust darauf zu machen, da noch tiefer einzusteigen. Wie gesagt, es sind drei größere Themenfelder durch eure Forschung aufgepoppt, und ein Themenfeld war das Thema Regeln, und da würde mich sehr interessieren, ja, in welcher Form genau Regeln und was ihr da so herausgefunden habt. Wir alle wissen, was Regeln bedeuten. Vielleicht haben wir selbst Kinder oder die ZuhörerInnen haben Kinder. Dann gibt's auch Regeln zu Hause. Aber im Kontext Kinder- und Jugendhilfe haben Regeln natürlich auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Und ja, erzählt gerne mal, was ihr da herausgefunden habt.
Ja, genau. Vielleicht ist da auch nochmal gerade vorab die Unterscheidung auch ganz gut zwischen diesen vielleicht sehr ja, expliziten Regeln im Alltag der pädagogischen Praxis, die im Alltag in der WG oder in der Profifamilie zum Beispiel ermöglichen. Und dann auch nochmal Regeln auf einer vielleicht anderen Ebene, die vielleicht eher implizite soziale Regeln oder auch Normen sind. Und die sehr, ja, die expliziten Regeln im konkreten pädagogischen Alltag, die spiegeln auch immer wieder, was vielleicht für dahinterliegende Normvorstellungen es auch gibt in der Einrichtung. Genau, und im Folgenden würde ich mich jetzt vor allem jetzt auch auf die expliziten Regeln im Alltag noch mehr beziehen, die wir mit zum Beispiel auch im Workshop diskutiert haben, die aber auch in den Interviews immer wieder thematisiert wurden von verschiedenen Seiten, ne, von Fachkräften, von jungen Menschen. Welche Bedeutung haben die eigentlich für das Zusammenleben in diesen stationären Kontexten? Genau, und da gibt es so einige Aspekte. Zum einen so Regeln als ja, ermöglichende und verhindernde Strukturen. Also irgendwie ein geregelter Alltag führt einerseits zu, ja, vielleicht einer Arbeitserleichterung, einer Erleichterung des WG-Alltags, weil manche Dinge einfach irgendwie klar sind und sich vielleicht selbstverständlicher vollziehen, weil es irgendwie klare Abläufe gibt. Und gleichzeitig kann auch ein starres Regelkostüm oder Korsett zu einer Art der, Arbeitsverhinderung oder auch, wir haben es in einem Paper auch als Arbeitslustverhinderung genannt, seitens der Fachkräfte. Ne? Also, dass es vielleicht sich manchmal auch in Teams so anfühlen kann oder in dem WG-Alltag an sich, dass Regeln existieren, deren Sinn sich gar nicht so erschließt und von denen es dann auch so wahrgenommen wird, dass ja das wirkliche professionelle Handeln gerade eigentlich auch verhindert wird, weil Regeln da auch im Weg stehen. Genau. Das hat auf der Seite der jungen Menschen wiederum auch zur Folge, dass ja die Regeln, die selber auch als nicht nachvollziehbar empfunden werden, als irgendwie sinnhaft empfunden werden und auch vielleicht als etwas empfunden werden, was ja auch mangelndes Vertrauen bedeuten kann oder als solches interpretiert werden kann. Ne? Es kann gerade nicht auf mich einzeln auch eingegangen werden, weil genau diese Regel gerade eine allgemeingültige ist. Genau. Und daran zeigt sich vielleicht sowas, dass ja Regeln ihren Zweck, also Regeln nicht an sich sinnhaft sind, sondern ihren Zweck entfalten müssen, um irgendwie auch als sinnhaft gelten zu können, ne? Seitens der jungen Menschen, seitens der Fachkräfte. Und wenn diese Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist, ja, dann wird's ja kriselig und vielleicht auch eher in der Tendenz schwierig professionell zu arbeiten, wenn wir professionelles Handeln als welches verstehen, dass sich selber auch immer auf die situative Angemessenheit überprüfen muss. Ne? Also ist diese Regel gerade vielleicht angemessen, in dieser Situation anzuwenden?
Also tatsächlich würde mich an der Stelle einmal interessieren, ich weiß nicht, ob Bettina das vielleicht sogar gut beantworten kann, weil sie auch lange in Wohngruppe zum Beispiel gearbeitet hat, ob ihr ein Beispiel auch nochmal habt. Also das so explizite Regeln können ja so Hausregeln oder sowas zum Beispiel sein. Die gelten dann jetzt einfach, ob das dann gerade Sinn macht oder nicht, um da mal so ein Gefühl für zu bekommen. Hast du da vielleicht ein Beispiel?
Ja, und in dem einen Paper ist auch ein sehr passendes Beispiel der Zimmerputz. Das habt ihr ja nochmal als Passage auch in dem einen Paper als Beispiel mit aufgenommen, wo es darum geht, dass in der Wohngruppe beispielsweise eine Regel ist, dass einmal die Woche der Zimmerputz stattfindet. Meistens ist es Freitagnachmittag, dass die jungen Menschen dann ja die Aufgabe haben, ihr Zimmer aufzuräumen, zu säubern, Müll rauszubringen, sonstiges. Und das ist so eine typische Gruppenregel, dass es einmal die Woche stattfinden muss. Und das war auch Thema in eurem Paper, also solche Regeln, ne, wie wir die dann auch im Alltag vermitteln. Ihr habt das sehr schön beschrieben, auch in diesem Paper so, dass es dann halt auch Situationen gibt, wo es vielleicht mit Druck ist oder auch mit der Aussprache, naja, wenn dann, also dass es auch mögliche Konsequenzen gibt, wenn man diese Regel nicht einhält. Oder aber auch die Möglichkeit, es gibt gewisse Regeln und man versucht, jungen Menschen nahezulegen, dass diese Regeln wichtig sind, um auch im späteren Leben im gewissen Kontext ja sich bewegen zu können. Also es gibt gewisse Regeln in der Gesellschaft, die wir ja auch irgendwie einhalten, um als Gemeinschaft zu leben. Und dass man versucht, teilweise in der Wohngruppe auch das nochmal nahezulegen, dass wir uns alle irgendwie an gewisse Regeln halten müssen. Mhm. Und das fängt manchmal beim Zimmerputz an, dass ich halt eine gewisse Ordnung versuche zu halten und nicht Lebensmittel im Zimmer habe, die irgendwann verderben und es riecht und andere riechen das und der ganze Flur stinkt so.
Aber ich verstehe das schon. Also Regeln geben natürlich so ein bisschen Sicherheit und dann ne, kommt irgendwie ein neuer Kollege, weil Schichtwechsel ist oder so. Und dann müssen natürlich trotzdem bestimmte Dinge immer noch irgendwie gelten. Es kann ja nicht einfach jeder dann so machen, wie er so drauf ist oder wie es ihm gerade passt. Aber ich glaube, was ihr so ein bisschen herausgefunden habt, nochmal so mit meinen eigenen Worten, ob ich es richtig verstanden habe, ist so dieses, man macht das jetzt halt schon immer so zum Beispiel, das auch mal zu hinterfragen, macht das eigentlich wirklich immer noch Sinn oder darf es auch Momente geben, wo man mal so ein bisschen mit Auge jetzt guckt, ist es so wichtig, da jetzt so pedantisch in dem Moment diese Regel zu verfolgen und darauf zu pochen? Oder haben wir hier gerade, warum auch immer, eine Ausnahmesituation und es ist jetzt wirklich vielleicht wichtiger, sich mal kurz hinzusetzen und durchzuatmen und zu quatschen oder rauszugehen und Spaziergang zu machen, weil es dann allen besser geht, keine Ahnung, weil gerade eine Krise in der Gruppe ist oder so, statt jetzt darauf zu pochen, dass jetzt aber 3 Uhr ist, Freitagnachmittag und das Zimmer muss jetzt geputzt werden. Und dass man da dann auch als Fachkraft im pädagogischen Dienst, ob das jetzt Wohngruppe ist oder auch Profifamilie, da auch auszubrechen und vielleicht dann auch mal, ja, sei es ein Instinkt, aber vielleicht auch wieder besseren Wissens, einfach dann Dinge zu machen, auch im Sinne von Bindung und Beziehung, die dann eben auch meiner Arbeitsmotivation mehr entgegenkommen, statt jetzt Regeln durchzudrücken. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was da rumgekommen ist, ne? Dass dann auch Mitarbeitende, wenn man das mal so sagen darf, dann manchmal vielleicht ein bisschen genervt sind, weil in dem Moment was anderes für die jungen Menschen, vielleicht aber auch fürs ganze Team viel wichtiger wäre.
Genau, genau darum geht es, um diese Sinnhaftigkeit, ne, der Regeln, die sich auch immer wieder erschließen sollte. Es geht nicht darum, dass Regeln per se irgendwie was Schlechtes sind oder so. Das meinte ich ja mit dem ermöglichenden und verhindernden Aspekt von Regeln. Also der Alltag ist darauf angewiesen, aber sobald eine Regel ja sehr, sehr starr ist und sehr, also ja, gar nicht mehr befragbar sein kann oder befragbar sein darf, immer dann wird es vielleicht ein bisschen problematischer. Genau, aber Laura, du wolltest gerade, glaube ich, auch was sagen, ne?
Ja, genau. Ich wollte auch nochmal auf die Sinnhaftigkeit von Regeln zu sprechen kommen. Also, weil ich finde, Linda, du hast das super zusammengefasst, dass es so eine Art Eigenleben gibt, was das Regeln entwickeln. Und ich glaube, das kennen wir ja alle aus dem Alltag. Wenn wir eine Regel befolgen sollen, aber gar nicht verstehen, was das bringt, was diese Regel regelt. Also wenn wir etwas machen, nur der Regel willen und verstehen aber nicht, was der Sinn ist dessen, was die Regel regelt, finden wir das ja auch irgendwie doof. Und dass eine Regel in Wohngruppen zum Beispiel dann und auch in Profifamilie dann als irgendwie störend oder auch sinnlos empfunden wird, wenn es gar keine Zustimmung zu dem gibt, was die Regel ja regeln soll. Also wenn schon nicht klar ist, warum ich eigentlich ein sauberes Zimmer haben soll, dann macht es ja gar keinen Sinn, das Zimmer aufzuräumen, wenn ich ja schon damit nicht einverstanden bin. Und dass es immer wieder ein Sprechen darüber braucht, was wollen wir eigentlich regeln? Also was ist eigentlich das dahinterliegende, der dahinterliegende Sinn? Und das zeigt sich vielleicht auch in sowas wie Konsequenzen. In den Interviews wird auch von Sanktionen gesprochen für das Nichtbefolgen von Regeln. Also dass Konsequenzen, die auf Regelverstöße folgen, als vielleicht dann besonders auch unverhältnismäßig erlebt wird, wenn die Regel gar keine Zustimmung erfahren hat. Und dass darüber auch Erfahrungen gemacht werden von, jetzt trage ich die Konsequenz für das Nicht-Einhalten einer Regel, die ich nicht für sinnvoll erachte, zum Beispiel bei jungen Menschen.
Ja, und Regeln können ja auch so einen negativen Verdacht mit sich bringen. Also kleines Beispiel, vielleicht auch alle kennen das, ob man jetzt selber Kinder hat oder nicht, aber dieses, es ist kalt, du musst jetzt deine Jacke anziehen. So, warum denn eigentlich? Also ist mein Kind nicht in der Lage zu spüren, ob ihm kalt oder warm ist? Also damit impliziere ich ja dann schon, das kannst du nicht selbst entscheiden. Dafür bist du nicht clever genug oder wie auch immer. Also ich spreche ja in dem Moment auch diesem jungen Menschen so eine gewisse Kompetenz ab. Und da muss man sich ja dann auch fragen, gerade in der Kinder- und Jugendhilfe, haben diese jungen Menschen nicht manchmal auch ganz andere Probleme, um die ich mich in dem Moment kümmern muss, als jetzt darüber zu diskutieren, ob ich eine Jacke anziehe oder nicht. Weißt du, Bettina, du weißt, was ich meine? Also die haben vielleicht gerade komplett Ausraster gehabt und dann fange ich an zu diskutieren. Wenn du jetzt aber rausgehst, um dich abzureagieren, müssen wir unsere Jacke anziehen oder so. Also das fällt mir so als Mama dann auch ein, was man da für dumme Diskussionen auch einfach führt, nur um bestimmte Regeln in dem Moment, die man sich irgendwie so überlegt hat, zu befolgen.
Regeln, finde ich, ist auch ein Wort, was mittlerweile irgendwie total negativ behaftet ist und so negativ gesehen wird. Also beobachte ich oft, beruflich wie privat, dass Leute dann ganz schön regeln. Aber es geht ja auch irgendwie um Rahmenbedingungen, die ich schaffen muss. Also ich muss ja auch junge Menschen dann in meiner Arbeit irgendwie auch auf die Gesellschaft vorbereiten und auch auf das Leben in dieser Gemeinschaft. Und dafür muss ich ja schon gewisse Rahmenbedingungen geben. Und das ist dann vielleicht manchmal der Zimmerputz, wo es dann darum geht, auch eine gewisse Ordnung zu schaffen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt ja gerade gesagt, dass wir nicht Lebensmittel im Zimmer lagern, die irgendwann verschimmeln. Und andere, die in der Wohngruppe leben, riechen es dann schon, wenn sie auf den Flur kommen. Also das ist ja auch, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, gibt es ja gewisse Absprachen und Rahmenbedingungen, die ich dann schon einhalten muss für ein angenehmes Zusammenleben, ne?
Ja.
Genau, und es geht dann auch immer darum, wie vermittle ich dann auch vielleicht gewisse Regeln? Sage ich, du musst die Jacke anziehen, also Adultismus ist ja auch ein Thema dann so in der Studie, ne? Sag ich als erwachsene Person habe die Kompetenz, dir zu sagen, du musst die Jacke anziehen, oder können wir auch gemeinschaftlich schauen, so hey, wir schauen mal, ne? Wie ist das Wetter gerade draußen? um auch gemeinsam daran zu arbeiten, dass die Jacke angezogen wird. Weil natürlich muss ich schon auch als Person schauen, wenn ich jetzt ein 5-jähriges Kind vor mir stehen habe und es sind draußen 0 Grad und es sagt, ich will überhaupt keine Jacke, muss ich natürlich schauen, okay, nur im T-Shirt nach draußen gehen, so, das ist nicht realistisch, aber wie kann ich dann auch den jungen Menschen da mitnehmen, ne?
Ja, ich glaube, die Überschrift ist so ein bisschen, das kann ich die Regel gut erklären und wie nehme ich die Person, die ich, wie nennt man das, beregeln will in dem Moment, da auch mit, also dass das auch partizipativ stattfindet und nicht von oben herab so, ne? Und auch mit einem Sinn halt eben belegt wird.
Aber es kann ja zum Beispiel auch eine Regel geben, die eine Befragbarkeit der Regel bedeutet. Also irgendwie Jugendliche haben uns auch davon berichtet, was es eigentlich für einen großen Einfluss auch auf sie hat, als Kinder- und Jugendteams eingeführt wurden in den Wohngruppen. Also dann kann ja drumherum irgendwie ein geregelter Alltag auch stattfinden, aber es gibt regelmäßig auch diese Instanz, in denen diese Regeln auch befragt werden dürfen und ausgehandelt werden dürfen mit den jungen Menschen gemeinsam. Und das hat auch ganz, ganz viel damit gemacht, dass sich diese jungen Menschen an der Stelle einfach gesehen und auch ernst genommen gefühlt haben.
Ich würde gerne zum nächsten Themenfeld übergehen, bevor wir nachher eine 3-stündige Podcast-Folge haben. Und das wäre das Themenfeld Bindung. Also Bindung und Beziehung sind ganz zentrale Bestandteile im Leitbild auch von der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Diese Begrifflichkeiten fallen immer wieder bei uns und auch völlig zu Recht. Ja, welche Ergebnisse habt ihr da im Bereich Bindung und Beziehung erarbeitet und welche Bedeutung hat das vielleicht auch nochmal für unsere Praxis?
Ja, genau. Mit Bindung haben wir uns auf jeden Fall auch eingehender beschäftigt, weil, wie du sagst, es immer wieder in der BKJH auftaucht, in den Interviews, auf der Webseite ja schon im Leitbild und auch in den Vorbereitungskursen. Ich glaube, das wurde vorher nicht erwähnt, aber wir haben uns auch mit Dokumenten auseinandergesetzt, die im Rahmen der Fortbildungskurse oder Vorbereitungskurse für MitarbeiterInnen in familiarisierten Settings gehalten werden. Genau. Und Teil dieser Vorbereitungskurse ist ein ganzes Modul zu Bindung. Also eine Konzeptionierung von Bindung für pädagogisches Arbeiten in familienähnlichen oder familienanalogen Wohnformen der BKJH. Und genau, wir haben uns dann damit auseinandergesetzt, was Bindung, also woher kommen eigentlich auch Bindungstheorien, wie ist das entstanden, wie ist auch dieser Bezug auf Bindung im ganzen Diskurs eigentlich zu verorten. Genau, und eine bindungstheoretische Fundierung pädagogischen Handelns ist tatsächlich, ja, damit schließt sich die BKJH einfach an breiten Diskurs an, ne, und auch an Recht, beziehungsweise nicht rechtliche Vorgaben unbedingt, sondern Empfehlungen für das Pflegekinderwesen. Genau, und Bindung kann so gesehen als auch eine Errungenschaft der Pädagogik gesehen werden, als dass sich in der Nachkriegszeit einfach damit auch von autoritären Praktiken der Erziehung abgewandt werden konnte und der Fokus auf irgendwie ein fürsorgliches, verbindliches, anerkennendes Miteinander gelegt hat. Genau. Und das Ganze ist auch gerahmt in der Entwicklung dessen, dass Kindheit überhaupt als eine schützenswerte Lebensphase irgendwie gilt. Genau, und gleichzeitig ist Bindung und die Bindungstheorie, die ja auch im Rahmen der BKJH auf Bowlby und Ainsworth zurückgeführt wird, sehr eingebunden in eigentlich gesellschaftliche Verhältnisse auch wieder. Also in dieser Bindungstheorie oder in dem Konzept, wie wir es auch im Rahmen der BKJH untersucht haben, wird halt ein großer Bezug auf Familie und auf Mutterschaft und Elternschaft auch gelegt. Und gleichzeitig wird auch Bindung als etwas vermittelt, was vielleicht aber etwas ganz Natürliches ist. Oder die Fähigkeit zur Bindung ist etwas, was als natürliches Merkmal der Menschen gilt und dargestellt wird. Wenngleich es eigentlich diese gesellschaftliche Einbindung dieser Bindungstheorie auch gibt. Durch vielleicht eine Idee dessen, dass eine Bindungsfähigkeit oder auch die Ausbildung von unsicherer oder einer sicheren Bindungsfähigkeit ein Wesensmerkmal von Menschen auch darstellt, geht es vielleicht auch damit einher, potenziell, also könnte es potenziell auch damit einhergehen, sowas wie Zuschreibung von Beschädigungen zu vollziehen. Ne? Also dadurch, dass ich eine bestimmte Form von Bindung nicht entwickelt habe, ja, gibt es damit auch irgendwie so eine defizitäre Zuschreibung, die dann aber nicht irgendwie auf die Verhältnisse zurückgeführt werden, die vielleicht diese anerkennende Praxis miteinander verhindern. Also genau, und auch diese verbindliche Praxis miteinander verhindern, sondern potenziell vielleicht eher auf Einzelne zurückgeführt wird. Also irgendwie auf eine Idee von Mutterschaft, die dann aber nicht so gut ausgeführt wurde oder irgendwie ja sehr das Idee von guter und schlechter Elternschaft eigentlich aufmacht und damit mit der Tendenz einfach einhergeht, den Kontext nicht so richtig zu berücksichtigen. Wenngleich Bindung an sich halt eine total gute und wichtige Orientierung der pädagogischen Praxis ist und bleibt. Aber wir im Kontext von der Studie und von unseren ja auch professionalitätstheoretischen Annahmen einfach darauf geguckt haben, mit welchen ja potenziell ja deprofessionalisierenden Aspekten könnte das denn einhergehen. Ja, deprofessionalisierend in dem Sinne, als dass vielleicht genau Zuschreibungen festgeschrieben werden und auch nicht mehr so richtig befragbar gelten.
Hattet ihr das Gefühl beim Thema Bindung und Beziehung, also wenn ich das so richtig verstehe, dass das Druck auslöst, also jetzt vielleicht auch insbesondere im Konzept Profifamilie, so ich bin nur erfolgreich mit diesem Konzept, in diesem Konzept als Pädagoge, Pädagogin, wenn ich es schaffe, eine gute Bindung und Beziehung aufzubauen, ohne dass das jetzt vielleicht auch ganz genau beschrieben ist, was das bedeutet. Aber das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter. Wir haben hier ein enges familiäres Setting. Bindung und Beziehung oder erlebte Bindungsabbrüche können nachgenährt werden. So, wir steigen nochmal neu aufs Gleis sozusagen. Das Kind kann dann im Idealfall das nachholen, bestreitet dann ein, in Anführungsstrichen, normales Leben in einem engen Familiensetting. Aber, so wie du das gerade auch schon sagtest, berücksichtigt diese Idealisierung im Zweifel halt nicht. Ich sehe nicht alles, was vielleicht auch im Verborgenen liegt bei diesem jungen Menschen. Also eventuelle Diagnosen, die in dem Moment noch gar nicht klar sind. Vielleicht lässt das Setting das am Ende auch doch nicht zu. Ich habe vielleicht leibliche Kinder, kann mich emotional vielleicht auch doch nicht so darauf einlassen. Also höre ich das richtig heraus? Habe ich das richtig verstanden, dass da auch so ein gewisser Druck da ist, weil das so idealisiert wird, aber dass man eben halt auch bedenken muss, dass das auch der, also man hat ja auch einen professionellen Auftrag und nicht nur einen emotionalen Auftrag und dass das sich auch beißen kann und halt nicht immer so funktioniert, wie man sich das vielleicht in seiner Idealvorstellung wünschen würde.
Ja, genau, absolut. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr, die dann damit einhergeht, wenn irgendwie etwas als natürlich auch gilt. Also ja, Bindung ist per se gut, Familie ist per se gut, dann ist es vielleicht einfach auch an der Stelle ein bisschen gefährlich oder was heißt gefährlich, aber es verhindert vielleicht einen reflexiven Zugang auch dazu. Ne? Und auch eine, ja, auch vielleicht die Idee dessen, dass es viele Perspektiven darauf gibt. Also selbst wenn jetzt das Verhalten der jungen Menschen Ausdruck vielleicht von einem unsicheren Bindungsverhalten ist oder ja schlechten Erfahrungen in Primärbeziehung oder so ist, genau könnte der Bezug auf Bindungstheorie auch dazu führen, also auch, ne, nicht zwangsweise, aber auch dazu führen, das tendenziell als etwas wahrzunehmen, was halt Ausdruck von etwas, von einer Störung ist und deswegen weniger ernst genommen werden muss. Ne? Also es gibt irgendwie ein Beispiel auch in den Texten, nachzulesen in einem Reader eines systemischen Instituts, was im Rahmen dieser Fortbildungsdokumente einfach zur Verfügung gestellt wird, wird, also das ist kein BKJH-eigenes Material, es wird nur zur Verfügung gestellt. Und da wird zum Beispiel angeführt, dass in der Arbeit mit, dort heißt es gerade in Anführungsstrichen, bindungsgestörten jungen Menschen es wichtig sein kann, ja, bestimmte Rituale, die Nähe und Bindung herstellen sollen und suggerieren, fortgeführt werden, auch wenn der junge Mensch eigentlich artikuliert, dass er das gar nicht möchte. Und das sind einfach Momente, die, ja, oder Lesarten der so einer bindungstheoretischen Fundierung pädagogischen Praxis, die potenziell halt einfach mit Grenzüberschreitung einhergehen können, wenn sie so gelesen werden, als dass bestimmte Rituale der Näheherstellung, der Bindungsherstellung fortgeführt werden und dann das Aufgeben des Widerstands dagegen der jungen Menschen als Bindung gelesen wird, also als Bestätigung der Bindungspraxis.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, also ich habe ja sehr lange in der Wohngruppe gearbeitet und hatte dadurch ja auch mit Profifamilien zu tun. Das haben wir ja in der einen oder anderen Folge auch schon mal besprochen. Und ich glaube, das ist definitiv ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Wenn Profifamilien teilweise wirklich über einen sehr langen Zeitraum junge Menschen begleiten und es kommt zu einem Auszug, ja, zu einem Bruch, also ein Auszug, nicht, dass es lange geplant und der junge Mensch ist erwachsen, sondern wir haben das ja hin und wieder auch, dass wirklich dann ein Bruch stattfindet. Das macht definitiv was mit der Profifamilie. Und ich beobachte auch oft, dass Menschen sich selbst dann in Frage stellen und sich die Frage stellen, habe ich gerade versagt? Und es auch teilweise sehr persönlich nehmen dann in dem Fall. Ne? Zum einen, weil sie das selbst, weil sie diese Idee haben, aber ich beobachte auch immer wieder, das sind Fragen von außen teilweise, wenn ein junger Mensch aus der Profifamilie auszieht, dass Leute in der Nachbarschaft dann fragen, was da denn los? Habt ihr das nicht hingekriegt? Also auch viel Stigmatisierung dann, dass Leute versagt haben müssen, weil sonst hätte das doch funktioniert.
Ja, vielleicht ist es dann manchmal sogar zu theoretisch, ne? Zu modellhaft und die Praxis ist halt einfach anders. Das Leben ist halt einfach nicht in ein theoretisches Modell zu pressen. Ich glaube, wir kommen da in dem Kontext Themenfeld Familie auch nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Das spielt ja dann doch sehr damit rein. Wir reden jetzt schon viel auch über Profifamilie. Also allein schon deshalb ist das Thema Familie natürlich bei uns, bei der BKJH auch total groß. Und ich glaube, ihr habt das in einem Workshop mit den Profis oder mit einigen Profifamilien erarbeitet. Ja, da gab es, glaube ich, auch ein paar Spannungsfelder und Widersprüche. Laura, vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, gerne. Also dieser Begriff Familie ist ja in der BKJH doch ziemlich präsent. Also wie du das gerade schon gesagt hast, Linda, durch diese Form Profifamilie, aber auch darüber hinaus hatten wir den Eindruck, dass Familie schon als etwas gesehen wird, was irgendwie gut ist, eine gute Form des Zusammenlebens, eine gute soziale Form. Und das ist ja jetzt auch nicht total überraschend, weil Familie ja gesamtgesellschaftlich auch etwas ist, was als eine gute soziale Form gesehen wird des Zusammenlebens. Und wenn Familie im Rahmen von Profifamilie zum Beispiel zu einem Konzept für einen pädagogischen professionellen Kontext wird, wird ja dieser Kontext auch nochmal hervorgehoben als ein wertvoller Kontext, weil da junge Menschen aufwachsen sollen. Und wir haben uns mit Familie auf vielfältige Weisen beschäftigt, aber auch vor dem Hintergrund von so einer historischen Betrachtung von Familie und auch einer gegenwärtigen. Weil Familie ist ja nicht einfach so entstanden, sondern Familie, wie wir sie ja auch heute oft noch kennen, also so ein Idealbild von Familie, was ja stark geprägt ist durch eine Idee von, da lebt ein Elternteil mit Kindern zusammen und vielleicht auch ein heterosexuelles Elternteil mit Kindern. Das ist ja ein Bild, was entstanden ist gesellschaftlich. Und auch umformt ist von Ideen von bestimmten Geschlechterverhältnissen. Also wer übernimmt zum Beispiel Fürsorgearbeit? Und Familie hat oft so ein Ideal, umfasst so ein Idealbild von einem guten Ort, an dem es den Menschen auch gut geht und sie glücklich sind. Und wir wissen aber ja auch, dass Familie der Ort von Gewalt ist. Also insbesondere für junge Menschen und für Frauen ist Familie der Ort, an dem sie hauptsächlich Gewalterfahrungen machen. Und das ist ja auch in der BKJH spürbar, weil junge Menschen in die Einrichtungen kommen, also in die verschiedenen Angebote, weil sie auch im Kontext Familie Gewalterfahrung gemacht haben. Und deswegen ist Familie ja per se schon irgendwie spannungsreich, weil es irgendwie so eine Idealisierung von Familie gibt, die aber ja wie die meisten Idealbilder nie dem tatsächlichen Erleben von Menschen entspricht. Also Familie ist irgendwie spannungsreich. Und was im Kontext Profifamilie ja total spannend ist, ist, dass Familie, was ja als der Ort des Privaten auch gilt, zu einem professionellen Kontext wird. Also dass es eine Gleichzeitigkeit von Privatheit und Professionalität gibt. Und mit diesem Verhältnis von Privatheit und Professionalität haben wir uns viel auseinandergesetzt. Und auch weil wir glauben, dass das nicht nur für Profifamilie interessant ist, sondern wahrscheinlich für pädagogische Praxis allgemein. Also dass pädagogisch-professionelle ja irgendwie immer sowohl als private Person als auch als professionelle Person in ihrer Arbeit da sind. Also dass diese Trennung von Privatperson und professioneller Person ja gar nicht so möglich ist und vielleicht auch eine Illusion, diese Trennung. Und dass mit Profifamilie, also mit dem Kontext Profifamilie eben Chancen, Herausforderungen verbunden sind und auch Fragen, die sich für die pädagogische Praxis ergeben. Und da sind vielleicht so ein paar Dinge zu nennen, die sicher spannend sind. Also zum Beispiel das Thema Gefühle, das knüpft vielleicht auch ganz gut an das Thema Bindung an. Also dass im Rahmen von Profifamilie so vielleicht sowas aufeinander trifft wie so ein Gefühlskonzept, wie es in Familie gängig ist. Also eine Idee von, wie Gefühle so in der Familie aussehen sollen, aber auch Gefühle, wie sie in einem professionellen Kontext eigentlich sein sollen. Also Vorstellung davon, wie sich Professionelle auf der Ebene von Gefühlen verhalten sollen. Und dass diese verschiedenen Skripte vielleicht von Gefühlen auch spannungsreich sind und dass Profieltern in manchen Situationen irgendwie als Eltern auftreten sollen, aber in anderen Situationen als Professionelle. Und dass dadurch auch Spannungen entstehen auf verschiedenen Ebenen, im Kontakt mit den leiblichen Kindern, im Kontakt mit den aufgenommenen jungen Menschen, aber auch für die Profieltern selbst. Vielleicht erstmal so, falls du noch eine Nachfrage stellen möchtest dazu.
Ja, ich überlege. Hast du dazu eine Frage?
Nein, aber ich bin, glaube ich, auch involvierter als du. Also deswegen bin ich ganz froh, dass du dabei bist, um auch nochmal den Blick zu haben für Außenstehende, gerade merke ich.
Also
vielleicht das auf jeden Fall, das hat Antonia eben schon in Bezug auf Bindung gesagt. Also wir vom BEWA-Projekt, wir finden Familie nicht per se schlecht und wir sind nicht der Meinung, Familie sollte als Orientierung für stationäre Angebote abgeschafft werden. Sondern vielleicht ist es wichtig, insbesondere bei so sehr aufgeladenen Orientierungsbildern wie Familie, zu überlegen, an was orientiert sich dann so ein Angebot? Also was sind eigentlich so Idealvorstellungen, die damit impliziert werden? Und die auch zu befragen immer wieder. Das gilt sicher auch für Wohngruppen, aber vielleicht für den Kontext Profifamilie nochmal in einer besonderen Weise, weil Familie so aufgeladen ist, auch so stark, so affiziert ist. Und was sich für uns im Rahmen von Profifamilie auch sehr stark zeigt, ist, dass diese, die wir jetzt schon an verschiedenen Stellen markiert haben, strukturell bedingten Spannungsverhältnisse, also strukturell bedingte Spannungsverhältnisse der Kinder- und Jugendhilfe allgemein, aber auch der Profifamilien, dass diese Spannungsverhältnisse individuell bearbeitet werden, wenngleich sie ja eigentlich strukturell bedingt sind, so dass Menschen in den Profifamilien mit diesen Spannungsverhältnissen einen Umgang finden müssen und diese Schwierigkeiten individualisiert werden, die auftauchen. Und dass es super wäre, über die strukturellen Bedingungen zu sprechen, die diese Schwierigkeiten oder die Herausforderungen hervorbringen, um die nicht im Individuellen zu belassen.
Also ich kann aus meiner auch laienhaften Perspektive, mir macht sich so ein generelles Gefühl breit zu allem, worüber wir jetzt schon so seit einer Stunde sprechen, dass so ein großes Spannungsverhältnis da ist zwischen so einer idealisierten Theorie, auch damit einhergehenden Regeln, aber dann am Ende auch einer emotional aufgeladenen Praxis und Gefühlswelt und auch ja Individuen, sei es junge Menschen oder auch Erwachsene. Und dass da generell an allen Stellen, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, in allen Themenfeldern und auch noch darüber hinaus, offensichtlich viele Spannungen einfach da sind. Und es lässt sich nicht so einfach auch in eine Schablone drücken, aber es macht total viel Sinn, rauszuzoomen, was wir jetzt auch gemacht haben, Dinge zu hinterfragen, um sich, glaube ich, auch den Druck einfach an verschiedenen Stellen zu nehmen. Das steht für mich irgendwie so als Überschrift, wenn ich so reinfühle in das, was ihr so erzählt, muss ich mir den Druck machen, bestimmte Regeln total dogmatisch zu befolgen oder darf ich das auch mal hinterfragen? Muss ich mir den Druck machen, die Supermutter jetzt beispielsweise zu sein, auch als Profimutter, oder darf das auch, weil es ein professionelles Verhältnis ist, anders sein als mit einem leiblichen Kind beispielsweise? Bin ich deswegen direkt gescheitert? Also ich glaube, da steht sehr viel idealisierte Theorie und dann aber gelebte Praxis am Ende dem auch gegenüber. Das ist so ein Gefühl, was sich über diese ganze Studie hinweg bei mir irgendwo breit macht. Und ich glaube, dass es ganz schön ist, dass wir da als BKJH einmal von oben so drauf geschaut haben und vielleicht auch ein bisschen Druck rausnehmen konnten, ja, in verschiedener Hinsicht. So, könntet ihr das so mitgehen, dieses Gefühl?
Ja, total. Und ich glaube, dass diese Spannungsfelder halt auch total konstitutiv sind. Also das ist total wichtig, zu erhalten, dass Spannungsfelder austariert werden dürfen, dass es nicht in die eine oder andere Richtung dann halt vereindeutigt wird. Also im Sinne von, das ist jetzt die gute Familie, die gute Bindung, so und so muss es sein, das ist jetzt die Regel, die das alles richtig macht, sondern es geht genau darum, diese Uneindeutigkeit auch zu erhalten und
auch auszuhalten, ja.
Auszuhalten auch und genau, nicht in eine, ja, eindeutige Praxis zu überführen.
Ja, ich hatte als Abschlussfrage auch noch aufgeschrieben, ob man einen zentralen Impuls mitgeben kann, und vielleicht ist es das am Ende irgendwie schon so ein bisschen, ne? Vielleicht auch mal ganz naiv und laienhaft gesprochen, macht euch dann auch nicht zu viel Stress an manchen Stellen. Man darf Dinge hinterfragen und keinem Idealbild dann irgendwo auch hinterher zu hetzen. Und ich finde, auch Intuition hat seine Daseinsberechtigung an vielen Stellen. Also das ist so ein Impuls und so ein Gefühl, was ich daraus mitnehme.
Ja, genau. Also das wäre sicher auch so ein zentraler Moment, den wir jetzt vom BEWA-Projekt aus nochmal markieren würden, dass Spannungsverhältnisse nicht auflösbar sind, der Umgang aber auf allen Ebenen sehr unterschiedlich damit aussehen kann. Und das, was Antonia eben gesagt hat, auch das, was wir sprechen immer von Unbestimmtheit pädagogischer Praxis, nicht in eine Bestimmtheit zu überführen und gleichzeitig auch darüber nachzudenken, also nach welchen Orientierungen handeln wir eigentlich, und das auch immer wieder zu hinterfragen. Und das, was wir jetzt auch, also Linda, du hattest ja die Paper angesprochen, die bereits veröffentlicht sind. Jetzt sind wir auch gerade noch dabei, eine Art Abschlussbericht zu verfassen. Wir nennen das Reader, der auch zum Jubiläum der BKJH veröffentlicht werden wird. Und da sind wir auch nochmal damit befasst, was sind denn so zentrale Momente. Und der Status dieses Readers ist eben aus unserer Sicht, dass der von der BKJH auf verschiedenen Ebenen zur Reflexion eben genutzt werden kann. Also auch ein Anstoß ist, über verschiedene Dinge ins Gespräch zu kommen, nachzudenken.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt bei dem Jubiläum. Da werden wir uns ja auch persönlich sehen. Ihr werdet da ja auch nochmal einen Workshop anbieten. Also wer Interesse hat, um da auch nochmal wirklich intensiver mit euch beiden einzutauchen, ist da herzlich eingeladen.
Und die Folge kommt dann parallel leider erst raus. Aber dementsprechend auch der Reader wird dann schon in den Shownotes verlinkt sein. Ich glaube, spannend ist jetzt nochmal auf die BKJH zu schauen und vielleicht jetzt zum Abschluss so mit 2, 3 Sätzen. Das weißt du, glaube ich, auch ganz gut, weil du eng in der Akademie bist. Und ich weiß das auch schon von Kollegen, die irgendwie ganz froh waren, über die Studie zu dieser Erkenntnis zu kommen. Wir machen auch schon ganz viel, um bestimmte Themen hier regelmäßig zu bearbeiten. Vielleicht hast du da ein, zwei Beispiele, wenn nicht, auch okay. Aber so Dinge, die wir halt eben auch schon angehen für pädagogische Fachkräfte, jetzt bei uns beispielsweise. Ich weiß, da sind auch ein paar Sachen geplant.
Ja, also genau, Supervision ist ja ein Thema bei uns in der Einrichtung. Alle Teams haben regelmäßig Supervisionssitzungen, was immer ein ganz wertvoller Ort ist, um auch in die Reflexion zu gehen, auch mit in einem professionellen Setting. Ja, und in der Akademie haben wir ja ein Veranstaltungsangebot, ein sehr umfangreiches, wo wir auch einige Themen in dem Bereich mit einpflegen, wo es auch um Deeskalationspraktiken geht, um Bindungsgeschichten, aber auch darüber hinaus gesellschaftliche Themen, wo wir beobachten, da gibt es auch eine gewisse Brisanz, womit junge Menschen konfrontiert sind, Mitarbeitende konfrontiert sind, die wir auch in unserer Arbeit einfach berücksichtigen müssen. Also wenn es dann auch beispielsweise um diskriminierungssensible Pädagogik geht, das ist so eine Bandbreite an Themen, die wir in der Akademie anbieten, wo Mitarbeitende sich fortbilden können. Und darüber hinaus haben wir halt auch nochmal Mitarbeitende, die explizit geschult werden, die nochmal Fachausbildungen durchlaufen zu bestimmten Themen, um dann auch als MultiplikatorInnen in der Einrichtung fungieren zu können.
Ja, an der Stelle könnt ihr dann alle den Podcast nochmal von vorne hören ab Staffel 1, weil wir auch sicherlich schon sehr, sehr viel dazu erzählt haben, immer mal wieder, wie bei uns auch so die gelebte Praxis ist. Aber unsere Erkenntnis ist jetzt auch nicht, dass wir total super sind, sondern dass wir mit diesen Erkenntnissen dann eben auch weiterarbeiten und auch die Herangehensweise für uns auch noch mitnehmen, nämlich immer mal wieder von oben drauf zu schauen. Und ja, diese Folge müssten wir jetzt tatsächlich an der Stelle abmoderieren. Das ist, glaube ich, schon unsere längste jetzt, aber das ist als letzte Folge auch total in Ordnung. Und ja, für uns intern geht es ja noch ein bisschen weiter, wie gesagt, dass wir uns auch nochmal live sehen und die Studie dann auch noch vorgestellt wird. Und für alle HörerInnen eben die Einladung, sich die Ergebnisse der Studie anzuschauen. Wir verlinken das. Über die Seite der Uni Bielefeld würde man euch im Zweifel auch finden, glaube ich, wenn man vielleicht auch von wissenschaftlicher Seite kommt und Interesse hat, da auch nochmal in den Austausch zu gehen. Und ja, ich möchte mich an der Stelle bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Studie vorzustellen. Und ja, genau, es war ein schönes, spannendes und lehrreiches Interview, aber auch für die Zeit, die 3 Jahre. Vielen, vielen Dank an der Stelle.
Ja, von mir ebenfalls vielen Dank.
Dankeschön. Danke für die Einladung, für die Möglichkeit, dazu zu sprechen.
Sehr schön. Ja, und wir bedanken uns dann, dass ihr bis, wenn ihr mitgehört habt, 18 Folgen Heimkind bis hierhin gehört habt. Vielleicht geht es irgendwann mal weiter. Ich glaube, wir haben sehr viele Themen angesprochen und ja, ich lade gerne nochmal dazu ein, immer mal wieder auch in die Folgen reinzuhören, je nachdem, welches Thema euch interessiert. Die werden eigentlich nicht alt. Das ist das Gute an unserem Podcast. Und ja, vielen, vielen Dank an der Stelle. Es hat mir immer viel Spaß gemacht.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Also ich glaube, ich werde es ein bisschen vermissen mit dir.
Geht bestimmt irgendwann weiter.
Aber vielleicht geht es ja nochmal weiter. Und auch da nochmal der Hinweis, dass die HörerInnen uns natürlich auch per Mail kontaktieren können unter podcast@backhaus.de.
Sehr gut. Vorschläge.
Vorschläge, Ideen, Sonstiges nehmen wir immer gerne an.
Genau. Also tschüss, ihr Lieben.
Auf Wiedersehen.